Hier ist Kontrafunk 1820. Mein Name ist Benjamin Golme und ich freue mich bereits auf die Sendung, denn wir haben heute mehrere politische Aufreger im Programm. Darüber sprechen wir dann mit Hans-Georg Maaßen oder auch Wolfgang Wodak. Aber ganz aktuell gibt es einen Aufreger aus Frankreich und darüber berichtet die Bild, aber auch das zweite deutsche Fernsehen. Es geht um das Sommerwetter. Frankreichs Regierungssprecherin hat im Fernsehen von 7 Todesfällen, die direkt oder indirekt mit der Hitze zusammenhängen, gesprochen. Darunter mindestens 5 Fälle von Ertrinken. Sie haben richtig gehört. Ertrinken als Folge von Sommerwetter. An oder mit Hitze ertrunken. Was kommt wohl als nächstes? 5 Opfer des Klimawandels. So wird es kommen. Merken Sie sich das, so wird es demnächst heißen. Aber wir sprechen heute auch über hitzige Debatten in der deutschen Politik. Grundsätzlich heißt es ja immer, die Politiker der AfD würden den demokratischen Diskurs vergiften. Sie seien ungehobelt, sie würden den Gegner verunglimpfen und Unwahrheiten verbreiten. Heute aber ziehen sich die verbalen Entgleisungen anderer Parteien wie ein roter Faden durch unsere Sendung. Da wären Saskia Esken und Lars Klingbeil, die Nazi-Vergleiche ziehen und die AfD in die Nähe von Josef Goebbels rücken. Da wäre Robert Habeck. Der Grüne hatte AfD und BSW unterstellt, von Moskau bezahlt zu werden. Und da wäre die Partei Die Linke. Ihre Parteivorsitzende Ines Schwertner sagte wörtlich, Alice Weidel, die lebt nicht mal in Deutschland, die zahlt hier keine Steuern. Das Ziel dieser Aussage war natürlich, Weidel und der AfD zu schaden und sie als unpatriotisch darzustellen. Kleines Problem, das sind Fake News. Weidel hat ihren Hauptwohnsitz in Deutschland. Neben etlichen anderen Steuern und Abgaben zahlt sie darum auch ihre Einkommensteuer in Deutschland. Die Linken-Chefin hat ihren Fehler mittlerweile eingestanden und eine Unterlassungserklärung unterzeichnet. Das Interview mit der Falschaussage wurde vom Nachrichtensender Welt gelöscht und Schwertner trägt die Anwaltskosten von Weidel. Wir machen jetzt weiter mit 2 Politikern, die sich ausnahmsweise mal bestens verstehen. Dazu hören wir einen aktuellen Ausschnitt aus der Sendung 3 nach 9. Zu Gast war der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Der wurde warm und herzlich von Giovanni De Lorenzo befragt. Und Di Lorenzo interessierte sich auch für das Verhältnis von Robert Habeck und dem CDU-Politiker Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein.
Daniel Günther übrigens, der hat jetzt bei Sandra Maischberger gerade erklärt, dass man ihnen Unrecht getan hat und dass es kaum noch jemand in der CDU gibt, der sagen würde, das große Einschlagen auf die Grünen während des Wahlkampfes war richtig. Hat sie das erreicht oder erfahren Sie das von erreicht. Und freut Sie das?
Natürlich freut mich das aber eher politisch, wenn das Land wieder irgendwie zusammenfindet und dass Daniel Günther ein Ehrenmann ist, das wusste ich vorher.
Daniel Günther und Robert Habeck, Ehrenmänner unter sich. Die beiden trennt übrigens, die eint nicht nur die politische Vergangenheit in Schleswig-Holstein, die beiden Spitzenpolitiker verbindet auch noch eine kolossale Wirtschaftspleite. Der schwedische Batteriehersteller Northvolt sollte in Schleswig-Holstein eine Gigafabrik für Batterien bauen. Dafür flossen hunderte Millionen Euro staatliche Subventionen. Bei der Grundsteinlegung gaben sich Günther und Habeck die Schaufel in die Hand. Doch Northvolt ist pleite. Eine der größten europäischen Unternehmenspleiten der vergangenen Jahre. Heute wurde Ministerpräsident Günther im Parlamentsausschuss in Kiel dazu befragt. Und dazu begrüßen wir jetzt den Publizisten Klaus-Rüdiger May. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Also bei Northvolt geht es um Batterien. Und Batteriespeicher erfüllen ja gleich 2 Voraussetzungen, die im Moment politisch sehr gefragt sind. Sie sollen zur Mobilitätswende und zur Energiewende beitragen. Northvolt war also eigentlich eine echte Milliardenstory. Woran ist das Unternehmen letztlich gescheitert?
Ja, an Inkompetenz, an Unerfahrenheit. Man muss ja sehen, dass so eine Batterieproduktion, das kann ja nicht jeder. Deswegen gibt es ja auch nicht so viele europäische Batteriefirmen. Es gibt eigentlich gar keine. Und man wollte jetzt endlich mal eine europäische Batterieproduktion haben. Und dann hat ein findiger Geschäftsmann gesagt, ah, das mache ich euch. Und dann hat er Geld organisiert, Kredite, Kredite, Kredite. Und diese Firma aufgebaut, Northvolt. Nur, sie hatten von vielen eine Ahnung, nur nicht von Batterieproduktion.
Bei der Förderung von Northvolt haben wir ja unterschiedliche Ebenen. Da ist das Land Schleswig-Holstein, da ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau und das Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck. Können Sie beziffern, wie hoch der mögliche Schaden für den Steuerzahler ist?
Das ist schwierig, weil man das Ganze noch nicht überblicken kann. Eins weiß man, die Summe, die ausgereicht worden ist über die Wandelanleihe, das sind 600 Millionen Euro. Dann kommen nochmal 20 Millionen Euro Finanzierungskosten drauf. Und im Grunde ist es ja nur einer, der haftet, nicht? Das ist der deutsche Steuerzahler. Denn das Bundeswirtschaftsministerium von Herrn Habeck hat sich ja mit dem Herrn Günther zusammengetan, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, um eine Finanzierung auf die Beine zu stellen, eine Förderung. Und man hat dann sinnigerweise gesagt, das soll jetzt die KfW machen. Die KfW soll das als Wandelanleihe herausgeben. Die heißt so, weil man das Geld dann auch umwandeln kann. Das haben die auch getan in Stockholm, in Schweden. Und das Aufsehenerregende an der ganzen Geschichte ist, dass nicht die Tochterfirma, die Northvolt 3 Projekt GmbH in Heide, diese Wandelanleihe bekommen hat, sondern diese Wandelanleihe hat die Stammfirma in Schweden, Northvolt AB, bekommen, die dann wiederum die Anleihe gewandelt hat und es als Eigenkapital in Heide in der Firma angelegt hat. Und das ist im Übrigen der Grund, warum das Geld in der Insolvenzmasse ist, weil es nämlich ausgereicht worden war an die Mutterfirma und eben nicht an die Tochterfirma.
Teile des Geldes konnten jetzt offenbar zurückgeholt werden. Da ist die Rede von mehr als 150 Millionen Euro und es soll auch weiteres Geld noch folgen. Ist diese Rückholaktion aus Ihrer Sicht ein Erfolg?
Es ist ganz und gar kein Erfolg. Ich habe auch die Zahl im Übrigen nicht nur 150, ich habe auch die 200 Millionen gehört. Letztendlich wird das Land Schleswig-Holstein mindestens auf 200 Millionen Euro sitzen bleiben. Da wird wohl die Maus keinen Faden abbeißen. Wie es mit den 100 Millionen steht, weiß man auch nicht so genau. Was man weiß, dass es schon mal viel Geld gekostet hat, was Anwälte und alle möglichen Leute betrifft, die da was mit zu tun haben, um überhaupt dieses Geld zurückzubekommen. Interessant ist übrigens auch, dass der Wert dieser drei Projekt GmbH und also was die Fabrikgebäude und was die verlegten Elektroleitungen und was das Land betrifft, also das Grundstück, die Grundstücke betrifft, dass dieses plötzlich von 50 Millionen Euro auf 11 Millionen Euro Wert zusammengefallen ist. Auch das ist schon eine sehr merkwürdige Entwicklung, die man da sieht.
50 Millionen Euro soll allein der Grundstückserwerb gekostet haben für dieses Industriegebiet, was man dann gebaut hat. Und dann soll man ja nochmal über 200 Millionen in dieses Gelände investiert haben, um es zu erschließen. Da werden dann Stromleitungen gelegt, da wird alles gelegt, was so ein Industriegebiet eben braucht. Und jetzt ist es wie viel wert? 11 Millionen haben Sie gesagt? Wie kommt das?
11,8 Millionen. Ja, das ist jedenfalls die letzte Rechnung einer Wirtschaftsprüfgesellschaft. Man hat damals wahrscheinlich auch zu viel bezahlt. Also wenn man mal überlegt, dass die Äcker, die da zusammengekauft wurden, vorher, ich weiß nicht, einen Wert von 8 Euro den Quadratmeter oder 5 Euro den Quadratmeter hatten und dann für 45 Euro den Quadratmeter verkauft worden sind, dann sehen Sie da schon eine riesige Spanne zwischen. Und so wird es weitergehen. Der Preis ist nach oben gegangen, weil man große Hoffnungen damit verbunden hat und weil man geglaubt wird, das wird jetzt eine wirklich erfolgreiche Industrie werden, eine erfolgreiche Ansiedlung. Am Ende hat man sich aber nur große Illusionen gemacht und hat sich wohlgefühlt in den großen Visionen und hat nicht nachgerechnet.
Also ich meine, diese Pleite ging ja auch wirklich schnell. Vom Spatenstich bis zur Pleite des Mutterkonzerns verging ja, kann man fast noch in Monaten messen oder auch wenige Jahre. Wie wurde denn diese Entscheidung für diese riesige Förderung damals getroffen? Was war die Basis, auf der Daniel Günther gesagt hat, ja, das ist jetzt die richtige Idee?
Naja, man hat ein Wirtschaftsprüfungsinstitut beauftragt, PricewaterhouseCoopers, eine Due Diligence, also ein Gutachten zu erstellen. Und dieses Gutachten ist höchst fragwürdig. Und zwar kann man dieses Gutachten, ich habe es gelesen, in zweierlei Hinsicht lesen. Man liest es entweder kritisch, dann hätte man niemals das gemacht, diese Förderung. Oder man liest es auf der Oberfläche, weil man es unbedingt machen will, dann findet man Gründe, es auch zu machen. Also das ist so ein bisschen zwiespältig, dieses Gutachten. Aber auf der oberen Ebene sagt es, ja, das könnt ihr ruhig machen, das ist nicht gefährlich, was ihr da macht. Und wichtig ist aber bei der ganzen Geschichte, dass dieses Gutachten selbst nicht wirklich das Marktrisiko abbildet. Das könnte ich jetzt im Einzelnen durchgehen. Das haben auch der Landesrechnungshof und der Bundesrechnungshof getan. Und die sind beide übereinstimmend zu dem Schluss gekommen, dass man auf dieser Grundlage niemals hätte den Kredit machen dürfen, hätte man niemals diese Förderung angehen dürfen, weil letztendlich viele Werte gar nicht belastbar sind, beziehungsweise über wichtige Dinge keine Aussagen getroffen worden sind. Das ist, die haben noch nicht mal in diesem Gutachten ein Benchmarking gemacht. Das heißt, sie haben noch nicht mal überprüft, wie der Markt, oder andersrum, Northvolt hat niemals überprüft, wie seine Produkte im Vergleich zu den Produkten der Konkurrenz sind. Diese Angaben fehlen alle in dem Gutachten und in den Werten, die Northvolt bekannt gegeben hat. Interessant an der ganzen Angelegenheit mit dieser Due Diligence ist Folgendes, dass dieses Gutachten offen war und als Northvolt pleite war, wurde das plötzlich zur Verschlusssache erklärt.
Jetzt war ja heute also Parlamentsausschuss und Ministerpräsident Günther wurde auch von der Opposition befragt. Was können Sie uns sagen über den Ablauf dieser heutigen Sitzung?
Ja, also Herr Günther hat sich uneinsichtig gezeigt. Er findet, dass er fast alles richtig gemacht hat. Ja, er hätte vielleicht dem Parlament mal ein paar Mal mehr Auskunft geben können und nicht alles so hinter verschlossenen Türen gemacht. Aber letztendlich habe er es richtig gemacht. Er wird es heute wieder so machen. Die FDP und der Südschlesische Wählerverein waren empört über die Kaltschnäuzigkeit, würde ich mal so sagen, von Daniel Günther, der meint, alles sei sauber und richtig verlaufen. Und jetzt, im Grunde ging dieser Ausschuss aus wie das Hornberger Schießen. Ich denke, dass da nichts passiert. Interessant ist noch der Freitag. Da wird das Landesverfassungsgericht urteilen, denn SPD und FDP haben Klage eingereicht, dass das Parlament nicht ausreichend informiert worden sei über die Risiken dieser Förderung. Und da wird man sehen, was das Landesverfassungsgericht urteilt. Aber ganz ehrlich, ich mache mir keine großen Hoffnungen, denn wir haben bis jetzt erlebt, dass die Gerichte in Schleswig-Holstein, sagen wir es mal freundlich, sehr nachsichtig mit Herrn Günther umgehen.
Wenn man sich Luftaufnahmen davon anschaut, also es ist wirklich eine riesengroße Betonwüste, die aber eigentlich auch ein echter Vermögenswert sein soll. Das jedenfalls sagt der CDU-Ministerpräsident. Also Günther bezeichnet das bis heute als wertvolles Infrastrukturprojekt und er sagt, da ist jede Menge Windstrom angeschlossen, die Erschließung ist praktisch fertig und jetzt werden sicherlich auch neue Investoren kommen. Wie realistisch ist dieses Szenario, dass sich jetzt internationale Investoren die Finger danach lecken, da in Schleswig-Holstein zu investieren?
Ja, das kommt noch ein bisschen auf die Bedingungen an, also wie viel das Land noch oben drauf legt. Also es gibt ja einen Bewerber, wie ich gehört habe, Litten, die sagen, ja, könnten wir uns vorstellen, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Ich denke, dieses Werk ist so auf Batterieproduktion ausgelegt, dass jetzt ein Batterieproduzent kommen müsste und sagen, ich mache das hier. Und das wird er vielleicht machen, wenn das Ganze nichts kostet und er dann noch für die ersten 2 Jahre irgendwelche Förderungen bekommt. Das kann durchaus sein. Und dann kann es sein, dass man das gern macht, um der Öffentlichkeit zu präsentieren, es geht ja hier weiter. Aber das könnte auch schon der Grundstein für die nächste Pleite sein.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war dabei, hat das Projekt unterstützt, auch finanziell unterstützt. Er kommt ja selber aus Schleswig-Holstein. Daniel Günther war massiv engagiert. Olaf Scholz hat sich dann auch noch mit auf die Baustelle bequemt. Aber das Ganze hat eine größere Vorgeschichte, denn auch die Europäische Kommission war ja begeistert von diesem schwedischen Unternehmen. Es hieß dann auch von Ursula von der Leyen, also das ist jetzt die Zukunft und die Zukunft wird jetzt in Europa gemacht und die modernsten Batteriefabriken der Welt werden in Europa entstehen. Mir drängt sich jetzt der Verdacht auf, dass das politisch gewollt war, diese Fabrik in Schweden zu bauen und diese Fabrik in Schleswig-Holstein zu bauen. Und dann sucht man sich halt eine Wirtschaftsprüfungs- oder Beratungsgesellschaft, die erstellt ein Gutachten. Und das Gutachten interpretiere ich dann genauso, wie ich das brauche. Und auf der Basis dieses von mir interpretierten Gutachtens gebe ich dann hunderte Millionen Steuergeld raus. Herr May, war das eine
Zusammenfassung
in Ihrem Sinne?
Ja, das ist mehr als nur ein Verdacht. Also alle Daten, die wir haben, alle Informationen, die wir haben, geben das so her. Es war politisch gewollt und Peter Carlsson, der Gründer von Northvolt, hat genau auf diesen Punkt gesetzt. Und eins muss man auch dazu sagen, man hat ja dann immer gedacht, er ist ein Experte, weil er kommt ja von Elon Musk. Und ja, der war da aber nie für Batterieproduktion zuständig, sondern für den Vertrieb. Vertrieb hat er gut gemacht, Batterieproduktion nicht so sehr.
Naja, er hat ja die Batteriefabrik vertrieben an Daniel Günther. Das hat er also auch gut gemacht. Bloß Batterien haben sie halt nicht gebaut. Übrigens, es gibt ja auch Dokumentationen, unter anderem von der Neuen Zürcher Zeitung zu dem Thema. Und da heißt es dann, dass tausende Batterien von Northvolt produziert wurden und entsorgt werden mussten, weil sie den Qualitätsansprüchen nicht gerecht geworden sind. Also Batterien
das war das
für den
Müll Problem.
Produziert.
Ja, das war das große Problem.
Man muss aber sagen, Daniel Günther gilt ja als wirklich erfolgreicher Ministerpräsident. Er hat ja wirklich eine feste Basis in Schleswig-Holstein und gilt auch als der, der die AfD klein regiert durch seine Koalition mit den Grünen. Meinen Sie, dass da jetzt so ein kleiner Kratzer in der schönen Welt des Daniel Günthers entstanden ist?
Ja, das denke ich schon. Und man wird auch in Schleswig-Holstein irgendwann mal aufwachen und sehen, wenn einen die Wirtschaft einholt oder das Wirtschaftsdesaster einholt, dass doch nicht alles so schön ist, wie es gesagt worden ist. Übrigens, es gibt noch was sehr Interessantes in dieser Geschichte. Und zwar, Sie haben von 2024 gesprochen. Anfang 2024 wurde auch die Förderung dann übergeben. Im Herbst 2023 hat bereits die schwedische Regierung gesagt, Northvolt bekommt von uns kein Geld. Und die werden eingestuft auf Junk Bonds, also B1, was die Einordnung betrifft. Das heißt, es gab schon genügend warnende Worte. Auch das schwedische Handelsblatt hat geschrieben über die Horrorzahlen von Northvolt, auch schon im Herbst 2023. Man hätte also informiert sein können.
Abschließend noch eine Einschätzung zu Robert Habeck. Ich habe das Gefühl, dass sich einige ihn jetzt schon wieder zurückwünschen. War ja auch eine Frage bei 3:09 von Giovanni Di Lorenzo. Er war auf jeden Fall ein Aktivposten dieser Ampelkoalition, aber einige Prestigeprojekte sind ja dann doch gescheitert. Also Northvolt, Intel in Magdeburg, Wasserstoffprojekte in Namibia fällt mir da ein.
Richtig.
Was ist denn Ihre Bilanz von Robert Habeck als Wirtschaftsminister? Kurz und knackig.
Viel Wind und nichts geschehen.
Ja, okay, wunderbar. Habeck, Günther und die Fördermillionen. Übermorgen wird also das Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein entscheiden, ob die Regierung von Daniel Günther das Parlament ausreichend über Risiken informiert hat. Und wir bedanken uns bei Klaus-Rüdiger May.
Ja, herzlichen Dank.
Sie ändern die Verfassung, sie verbieten Kandidaturen und sie drohen sogar damit, eine ganze Partei zu verbieten. Der Kampf gegen die AfD wird praktisch mit allen Registern geführt. Dabei schrecken Spitzenpolitiker wie die ehemalige SPD-Vorsitzende Saskia Esken auch nicht vor verbalen Entgleisungen zurück.
Ist es demokratisch, eine Partei, die möglicherweise über 30% kommt und in einem Bundesland mit Abstand die stärkste Partei wäre, um jeden Preis von der Regierung fernzuhalten?
Ich will Ihnen sagen, Goebbels hat 1935 eine Rede gehalten über die Dummheit der Demokratie, denn die habe der NSDAP damals alle Mittel an die Hand gegeben, um sie selbst abzuschaffen. Wir werden nicht bereit sein, der AfD die Mittel an die Hand zu geben,
aber die Demokratie abzuschaffen. Aber vergleichen Sie jetzt die AfD mit Goebbels?
Ja, das ist eine Nazi-Partei.
Finden Sie das nicht maßlos übertrieben?
Nein.
Sagte Saskia Esken vor rund 2 Jahren im ORF. Vor wenigen Tagen gab es aus der SPD dann aber eine doch eher überraschende Stimme. Der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein forderte ein Ende der Brandmauer. Thorsten Albig schlug vor, die SPD müsse die erste Partei sein, die mit der AfD zusammenarbeitet. Darüber sprechen wir mit Wolfgang Wodak. Er war in 4 Legislaturen Mitglied des Deutschen Bundestags, 3-mal sogar als direkt gewählter Abgeordneter und er war natürlich in der Fraktion der SPD. Herr Wodak, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen, Herr Kollege. Ja, vielen Dank für das Interesse.
Ex-SPD-Ministerpräsident Albig fordert Ende der Brandmauer. Wie überrascht waren Sie darüber?
Gar nicht, nee, bin ich nicht. Also in der Politik geht es um Macht und da wird viel gesagt, nicht? Wenn ich an die Grünen denke, so kein Export in Krisengebiete, kein Waffenexport in Krisengebiete und das nach der Wahl sofort 180 Grad gedreht, genau den Gegenkurs. Ich habe so viele Parteiprogramme und so viele Aussagen, wo sich eine Partei dann selber darstellt, ihren Wählern, ihren potenziellen Wählern gegenüber, mitgemacht, auch beim Entwurf und habe hinterher nach den Wahlen immer, habe ich das immer nicht wiedererkannt. Denken Sie nur an diese Geschichte mit dem Mindestlohn damals, als die Linken den Mindestlohn gefordert haben, hat die SPD gesagt, nein, auf keinen Fall, wir würden doch dann den Gewerkschaften, die würden wir entmündigen. Und im nächsten Wahlprogramm war der Mindestlohn eine der wichtigsten Forderungen der SPD. Und dann kam nachher sogar die CDU. Und aber der Flügel wollte auch den. Das, wenn man damit Stimmen kriegt, ja, so, weil ich hatte wahrscheinlich gesehen, dass die AfD sehr viele Stimmen kriegt. Und vielleicht ist er auch derjenige, der ausgesucht wurde, um einen Stein ins Wasser zu werfen, um mal zu sehen, wie der wählt.
Okay, also wir haben ja gerade Saskia Esken gehört mit ihrer klaren Ansicht zur AfD. Lars Klingbeil hat die AfD ja auch mal rundheraus als Nazis bezeichnet. Meinen Sie, Thorsten Albig wird jetzt also vorgeschickt, um eine neue Debatte ins Rennen zu bringen?
Das wäre der richtige Mann, wenn man jemanden vorschicken wollte, ja. Doch, das kann ich mir vorstellen, ja. Aber ich glaube, also Frau Esken ist für mich völlig irrelevant, egal was sie macht. Die hat uns ja als Covid-Idioten beschimpft und ist es gewohnt, solche drastischen Ausdrücke zu benutzen. Also das ist für mich disqualifizierend, wenn ein Mensch so mit anderen Menschen umgeht. Und ich denke, dass das, was Herr Albig jetzt macht, natürlich taktisch klug ist. Nur das Problem ist, dass die SPD offenbar der Meinung ist, sie hat keine eigenen Dinge mehr zu bieten. Und wenn ich daran denke, wie sehr die Leute für soziale Gerechtigkeit wären, für mehr Einsatz für diejenigen, die nicht so viel Geld verdienen und für mehr Solidarität auch im Gesundheitssystem, nicht so viel Privatisierung und also diese Einflussnahme von großen Konzernen auf die Politik, die ist so gewaltig. Und wenn man sogar sieht, dass unser Kanzler von BlackRock kommt und dass wichtige Politiker von Goldman Sachs kommen und dass da lauter solche Leute sind, wenn man weiß, dass die in Davos dann so stolz sind, dass sie überall die Kabinette schon besetzt haben mit den Global Young Leaders, dann denke ich, da haben die Leute Sehnsucht eigentlich nach dem, was früher mal Willy Brandt war, nach dem, was die SPD früher mal war.
Das ist ein interessanter Punkt. Lassen Sie uns da gleich weitermachen. Aber vorher noch mal zu der Person Thorsten Albig. Ich behaupte, Sie haben da eine falsche Einschätzung. Als ich Anfang der Woche gefragt wurde, wer ist denn Thorsten Albig, da habe ich gesagt, boah, puh, vielleicht SPD, war der nicht Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern? Und da war ich schon wirklich weit vorne, dass ich das wusste, dass der immerhin mal Ministerpräsident war. Er war halt einer von Schleswig-Holstein, aber ist der nicht komplett irrelevant? Und warum der sich jetzt in der neuen Osnabrücker Zeitung so geäußert hat, wer weiß.
Ja, okay, aber er wird plötzlich wieder, ist er in aller Munde. Und das ist ja auch was wichtig ist und was viel wert ist für einen Politiker. Denn ich kenne da so einige Menschen, die solche Dinge gemacht haben, die dann dadurch wieder bekannt wurden und die dann wieder eingeladen wurden und so weiter. Ja. Also das ist schon eine Möglichkeit, sich wieder von sich sprechen zu machen, sagen wir es mal so. Ich kenne natürlich Herrn Albig von Parteitagen in Schleswig-Holstein und ich war ja in Schleswig-Holstein, war ich ja Abgeordneter für Schleswig-Holstein. Und daher kenne ich ihn, also von daher, ja, ich kann nichts zu seiner Persönlichkeit sagen, aber hier in Schleswig-Holstein war er jedenfalls eine Zeit lang ein wichtiger Mensch, da war ja Ministerpräsident.
Der wird dann jetzt also aufgrund dieser Äußerungen häufiger gegoogelt worden sein und dann stößt man auf seinen Wikipedia-Beitrag und liest da gleich ganz oben, dass er ein Lobbyist ist und zwar ein Lobbyist der Tabakindustrie für eine Zigarettenfirma. Was heißt das für seine Glaubwürdigkeit?
Das ist ja für einen Lungenarzt ganz interessant. Ja, den kann man offenbar beschäftigen, wenn man genug zahlt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also Politik ist käuflich. Parteien sind ohnehin käuflich. Die brauchen ja, wenn sie mal auf Parteitage gehen, wenn sie sehen, wie die sich sponsern lassen von der Industrie, Wir haben eine institutionelle Korruption, die bei den Parteien anfängt. Über die Parteien kann man Karriere machen und Parteien stellen die Kandidaten auf. Die einzigen Kandidaten, die wir dann nachher wählen können für den Bundestag und auch für andere Kabinette oder für andere Parlamente, die kommen von den Parteien. Das sind keine direkt aufgestellten Kandidaten, sondern das sind alles Parteikandidaten. Das heißt, wer hat eigentlich die Parteien gewählt? Denken Sie an En Marche, denken Sie an Frankreich. Wenn Sie viel Geld haben, machen Sie eine Partei auf. Und dann haben Sie jetzt den Spitzenkandidat, ja, einen gut aussehenden jungen Menschen dahin. Und dann kaufen Sie die Medien und dann haben Sie Ihren Ministerpräsidenten. Das ist Theater, was man uns vormacht. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Und dieses Theater, das ist wie eine Werbeshow. Und das gilt für alle Parteien. Wissen Sie, wenn ich die Politik in der Hand haben will, dann muss ich mich auch um die Opposition kümmern. Denn das kann ja passieren, dass die Opposition plötzlich regiert. Also ich muss rechtzeitig dann auch meine Leute in die Opposition reinkriegen. Die wären ja dumm, wenn sie das nicht machen. Wenn die Privatwirtschaft oder die großen Banken und die Investmentgesellschaften und wer da alles im Spiel ist, wie BlackRock und Vanguard, wie sie alle heißen, die gucken doch, dass sie ihr Geschäft absichern können, dass sie das verstetigen können. Und da brauchen sie dann ihre Politiker und die Politiker kann man kaufen. Die müssen sich gar nicht mehr um die Menschen kümmern, die müssen sich nur noch darum kümmern, dass sie häufig in der Zeitung sind oder im Radio oder im Fernsehen.
Sie haben ja über das politische Erbe von Willy Brandt gesprochen.
Ja.
Lassen Sie uns da nochmal nachhaken. Es ist ja schon signifikant, dass ausgerechnet die AfD bei den vergangenen Landtagswahlen die Partei der Arbeiter gewesen ist und die Partei derjenigen, die nicht so viel Geld verdienen. Das ist doch eigentlich die SPD. Wie kommt es jetzt zu diesem Wechsel von SPD zu AfD?
Ja, die AfD hat es erkannt, dass es viele Leute gibt, die sich verlassen fühlen, die nicht mehr keine Heimat mehr finden in der SPD zum Beispiel. Und bei den Linken auch nicht. Da gibt es genau das gleiche Phänomen. Und das heißt, man spürt es und man weiß es in der Gesellschaft, dass diese Partei eine Partei ist, wo die Minister anschließend zu den Energiekonzernen gehen, zu den Autokonzernen gehen, Chefs in der Krankenkasse werden, wo es die Drehtürpolitik gibt. Das ist ja in den großen Parteien überall der Fall und den kann man doch nicht trauen. Wenn dann Kanzler von BlackRock kommt zum Beispiel, das ist doch wahnsinnig. Wir haben solche Entwicklungen ja in allen Parteien, diese Drehtürkarrieren. Und manchmal gehen die Industrie und kommen dann nachher noch wieder. Von der Politik in die Industrie, von der Industrie wieder zurück in die Politik. Und wenn das denn noch Rüstungsfirmen sind oder Pharmafirmen, also es gibt da ja wirklich, wenn man das mal betrachtet, was ich so alles erlebt habe an Leuten, was die hinterher dann gemacht haben, wie die sich verkauft haben, da kann ich das gut verstehen, dass die Leute eine Sehnsucht, die dann, wenn das von einer Partei aufgegriffen wird, dass sie das nicht so macht und dass sie das auch bekämpft und dass sie dann jedenfalls so tut, als ob sie das bekämpft, obwohl sie ja auch jemand von Goldman Sachs in ihren Reihen haben. Vielleicht tun die nur so, aber damit kriegen sie erstmal Stimmen. Und Parteien wollen Stimmen haben, wollen Macht haben. Und da sagen sie alles, was dazu führt, dass sie das kriegen.
Thorsten Albig hat ja nicht nur diese Forderung nach einem Ende der Brandmauer in den Raum gestellt, sondern den Sozialdemokraten auch empfohlen, sich mehr an dem dänischen Vorbild zu orientieren. Also vor allem auch an der dänischen Migrationspolitik der Sozialdemokraten. Das würde bedeuten, keine offenen Türen mehr, sondern klare Kante, harte Grenzen gegen Migration. Wäre das ein Weg für die SPD?
Das war damals schon bei der SPD, war das schon, dass man qualifizierte Leute durchaus, dass man denen so eine grüne Karte gibt, also dass man denen so eine Arbeitsgenehmigung gibt, wenn Leute, die man braucht. Und wir haben ja gute Erfahrungen gemacht in den 60er Jahren, 50er Jahren mit den Einwanderern, die wir hatten, die dann alle die schönen Restaurants aufgemacht haben aus Griechenland und aus Italien. Und das war ja wichtig für unser Wirtschaftswunder, dass wir Gastarbeiter hatten damals mal. Und das waren ja qualifizierte Leute häufig, die da kamen, die sofort auch viel gearbeitet haben. Und sowas, wenn da Arbeitskräftemangel ist, dann ist das natürlich eine kluge Strategie. Was wir erleben, das ist ja, dass man uns heute einfach Busse voll junger Männer dann einfach hierher schickt, die nicht so richtig wissen, was sie hier tun können und was sie hier tun sollen. Und die dann durchgefüttert werden und die dann hier auf unsere Kosten leben. Und das ärgert die Leute natürlich. Und das sind ja Menschen, da gibt man sich gar keine Mühe, sie irgendwie zu integrieren und in den Arbeitsprozess zu kriegen. Das müsste man natürlich schon vorher machen, dann, wenn man Leute holt. Das haben alle Staaten, die erfolgreich sein wollen, haben die Politik so gemacht, dass sie praktisch gesteuert Leute reinlassen, dass sie sagen, ja, gerne, aber dann müsst ihr nachweisen, dass ihr hier auch dann arbeiten wollt, müsst in einer gewissen Zeit die Sprache lernen und so weiter. Dann kann man Bedingungen stellen. Die wollen ja schließlich dazugehören.
Das ist interessant, dass Sie das sagen. Sie haben ja von Gastarbeitern als Positivbeispiel gesprochen, aber auch von Bedingungen. Es gab damals ja Bedingungen und Gastarbeiter hießen Gastarbeiter, weil sie für eine gewisse Dauer in Deutschland bleiben sollten. Das war aber dann nicht mehr der Fall, sondern sie sind hier geblieben. Und wenn Sie von einem positiven Beispiel sprechen, könnte man schon überlegen, ob die türkische Community sich, so wie sie sich entwickelt hat, wirklich integriert hat, ob sie in den 90er Jahren integriert war oder ob sie heute integriert ist, auch vor dem Hintergrund von massivem Schusswaffengebrauch von türkischer Mafia aktuell in Berlin mit über 500 Schüssen im vergangenen Jahr. Also ist das vielleicht eine Augenwischerei, dass man eher sagt, also die Gastarbeiter der 50er, 60er Jahre, das lief ja gut. Vielleicht lief das auch nicht gut.
Ja, da war keine Schießerei, da waren ab und zu mal Messerstechereien bei temperamentvollen Leuten. Das gab es wohl damals auch schon. Aber so Schießereien, das ist mir nicht mehr in Erinnerung. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn Menschen in einem Ghetto leben und wenn Menschen so ein Ghetto aufmachen, wenn man das so macht, dann wird es problematisch, immer. Dann gehören sie ja eigentlich nicht dazu, sondern haben sie eine Subkultur innerhalb der großen Gemeinschaft und das wird dann natürlich immer Konflikte geben. Also das ist ein Problem. Da muss man dann schon überlegen, wie kann man das machen, dass wenn Menschen kommen, die hier arbeiten wollen und die hier ihre Kinder großziehen wollen, wie man das macht, dass man die gleiche Sprache spricht und dass man die Werte gegenseitig respektiert. Also da gehört eine ganze Menge dazu an Integrationsarbeit. Aber wer macht denn sowas? Da gibt es ein paar NGOs, die kriegen dafür Geld. Aber ob das wirksam ist und ob dann Interesse dran spielt, diese Leistung in Anspruch zu nehmen, weiß ich nicht. Also das ist eine Sache, das ist ein Thema, wo ich mich nicht so viel drum gekümmert habe. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass da wirklich sehr viel, ja, dass es absichtlich gemacht wird, um die Bevölkerung zu polarisieren. Das ist ja fremde Ja, fremde Nein, ist ja so ein ganz starker Streit in der Bevölkerung. Und ich finde, das gehört eine Diskussion dahin in die Politik auch, dass man versucht, wie lösen wir solche Probleme, wie machen wir das? Und das wird ja richtig tabuisiert, das Thema. Von der einen Seite wird gefordert, überhaupt nicht oder ganz stoppt das jetzt endlich. Und die andere Seite, die sagt, die können alle kommen. Und das ist eine ganz starke, gewollte Polarisierung meiner Meinung nach. Die ist unvernünftig.
Würden Sie so weit gehen, dass die Zuwanderung seit 2014 und dann in den folgenden Jahren Teil einer gewollten Polarisierung ist?
Ja, das glaube ich. Denn wenn Sie das mal angucken, diese vielen Dinge, die verwirrt werden, wo die Bevölkerung durcheinander gebracht wird. Ich denke nur an diese ganze Gender-Diskussion und an dieses, was man den Kindern jetzt beibringt über Frauen und Männer. Und das wird babylonisch bei uns. Wir wissen, die ganzen Werte, die früher nicht diskutiert werden mussten, wie man mit Gästen umgeht, nicht? Und was die Gäste auch für Pflichten haben, wenn sie einen besuchen. All diese Dinge, die waren selbstverständlich. Und wie die Rolle von Männern und Frauen ist, das ist so massiv und in kurzer Zeit so schnell ist das durcheinandergebracht worden. Auch bei der Politik weiß man ja nicht mal, was rechts und links ist. Das geht alles durcheinander. Ich kann das, wenn ich das überlege, das kann nicht von selbst gekommen sein. Es kann nur dadurch gekommen sein, dass es über die Medien und über irgendwelche Förderungen, ich denke an Herrn Soros und an andere, dass da das gewollt ist. Und das schwächt natürlich eine Gesellschaft. Teile und herrsche ist das Mittel gewesen, immer. Wenn man Menschen kontrollieren will und wenn man sie beherrschen will. Und ich glaube, bei Covid haben wir es ja auch erlebt, nicht? Die Covidioten einerseits und die anderen Braven, die Solidarischen auf der anderen Seite. Überall wurde die Gesellschaft geteilt. Und das ist noch so ein Thema.
Springt die SPD über die Brandmauer? Das war ein Vorschlag des Ex-Ministerpräsidenten Thorsten Albig. Das war der Anlass für eine angeregte Debatte mit Wolfgang Wodak. Vielen Dank.
Gerne.
Wie viele Deutsche gibt es? Rund 80 Millionen. Das ist wahrscheinlich die erste reflexhafte Antwort. Das ist aber falsch. Deutsche Staatsbürger gibt es nur etwa 72 Millionen. Durch Alterung und Tod verringert sich die Zahl seit Jahren. Ausgeglichen oder aufgehalten wird dieser Trend aber durch Einbürgerungen. Das Jahr 2025 verzeichnete rund 310.000 Einbürgerungen. Das ist ein Rekord für die vergangenen Jahrzehnte. Aber auch diese Zahl, die derzeit durch die Medien geht, ist nicht ganz richtig. Denn das sind nur die Zahlen aus 14 Bundesländern. Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sind dabei nicht berücksichtigt. Das bedeutet, im vergangenen Jahr wurde in Deutschland die Größenordnung einer Stadt wie Mannheim oder Münster eingebürgert. Die größte Gruppe bilden dabei Syrer mit 28%. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Hakan Demir und die SPD Berlin-Neukölln fahren derzeit pünktlich zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin eine Kampagne für mehr Einbürgerungen.
Wir reden von Abschiebung, wir bürgern ein. Als SPD Neukölln haben wir jetzt eine Einbürgerungskampagne.
Millionen von Menschen in Deutschland können nicht ihren eigenen Bürgermeister oder Bürgermeisterin wählen oder ihren eigenen Abgeordneten. Das liegt nicht daran, dass sie keine Lust haben, sondern dass sie es nicht dürfen, weil sie den deutschen Pass nicht haben. Und das wollen wir natürlich ändern.
Über die rechtlichen und politischen Auswirkungen der Einbürgerungen sprechen wir mit Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Maaßen war aber auch im Bundesinnenministerium unter anderem zuständig für Staatsbürgerrecht und kommentierte das juristisch im Beck Verlag. Herr Maaßen, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Kolmer.
Erstmal zum Grundsätzlichen. Wie funktioniert eine Einbürgerung in Deutschland? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?
Nun, die Einbürgerung ist ein Rechtsakt, der erfolgt durch die Staatsangehörigkeitsbehörde des jeweiligen Landes. Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, eine ganz entscheidende Voraussetzung ist, dass man eine bestimmte Anzahl von Jahren sich rechtmäßig in Deutschland aufgehalten hat. Hier ist in den letzten 20 Jahren immer weiter die Voraussetzung reduziert worden von 8 Jahren auf 5 Jahre und jetzt auf 3 Jahre. Darüber hinaus muss der Lebensunterhalt gesichert sein. Man darf grundsätzlich keine Vorstrafen haben. Man muss sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Und neuerdings ist auch eine neue Voraussetzung, dass man auch, ich sag mal, das historische Erbe, das wir aus dem Nationalsozialismus haben, anerkennt und sich damit auch nicht antisemitisch oder anti-israelisch verhält.
Wobei diese 3 Jahre ja wirklich die Turbo-Turbo-Einbürgerung sind, nur für besonders gut Integrierte. Normalerweise geht es hier um 5 Jahre und dann gibt es da auch so einen Einbürgerungstest, der umfasst 300 Fragen zu Deutschland und dann nochmal 10 zusätzliche Fragen zum jeweiligen Bundesland, außerdem einen Sprachtest. Wie streng sind diese Tests?
Ja, also ein Sprachtest ist erforderlich, den zu bestehen. Das ist dann grundsätzlich B1, was verlangt wird nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Und dazu gibt es einen Einbürgerungstest, wo man zu politischen, gesellschaftlichen, historischen Situationen in Deutschland Fragen beantworten muss. Diese Fragen sind aber allgemein bekannt. Man wird nicht mit etwas Neuem konfrontiert. Man muss im Grunde genommen nur die Antworten auswendig lernen. Also anspruchsvoll sind diese Fragen nicht. Auch B1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens ist nicht besonders anspruchsvoll. Was in Teilen auch gut damit zu begründen ist, dass nicht jeder, der eingebürgert wird, letztendlich ein Abitur haben muss oder gar studiert haben muss.
Ist es richtig, dass alternativ zu diesem Einbürgerungstest auch ein Schulabschluss in Deutschland gilt? Also egal welcher Schulabschluss das ist, Hauptsache er ist deutsch, dann gilt man als bestanden, was den Einbürgerungstest angeht.
Das ist richtig. Also es wird im Grunde genommen nahezu gleichgesetzt, weil man der Auffassung ist, man kann nicht Menschen dazu zwingen, nochmal einen Sprachtest und Einbürgerungstest zu machen, wenn man im Grunde genommen hier in Deutschland schon einen Schulabschluss hat, der im Grunde genommen mehr sein sollte als das, was man in diesen Tests beweist.
Diesen Einbürgerungstest kann man aber so oft wiederholen, wie man das möchte. Und theoretisch ist es ja sogar für Analphabeten möglich, das richtig zu beantworten. Er muss sich ja bloß die Bilder der Fragen merken und dann wissen, wie die richtige Antwort auszusehen hat. Das brauche ich nicht mal Sprachkenntnisse für. Also ketzerisch gesagt ist das doch so, oder?
Also es gibt noch einige weitere Regeln, Vorschriften im Staatsangehörigkeitsrecht, die die Einbürgerung erleichtern. Vor dem Hintergrund, dass auch Menschen, ich sage mal mit geistigen Handicaps, auch die Möglichkeit haben sollen, eingebürgert zu werden. Das ist so die Vorstellung des Gesetzgebers. Das heißt also, grundsätzlich gilt, man muss eben über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. Man muss auch den Einbürgerungstest, sprich also Test über unsere Gesellschaft, unsere Politik, unsere Geschichte bestehen. Aber es können auch Ausnahmen erteilt werden, wenn die Leute aufgrund besonderer persönlicher Umstände nicht in der Lage sind, das zu leisten.
Die Ampelkoalition hatte ja eben die Zeiträume heruntergesetzt. Und der Gedanke dahinter war, wenn jemand gut Deutsch spricht, wenn der hier für seinen eigenen Lebensunterhalt sorgen kann, dann ist es gar nicht so wichtig, wie viele Jahre der wirklich im Land ist, dann ist er einfach bereit, um ein guter deutscher Staatsbürger zu werden. Wie sehen Sie diese Argumentation?
Also die Argumentation ist aus meiner Sicht eher Propaganda. Denn die Einbürgerung sollte am Ende einer Integration erfolgen. Das heißt, wenn jemand in die deutsche Gesellschaft sich integriert hat, Teil unserer Gesellschaft ist und nicht mehr Teil seiner alten Gesellschaft ist, in Deutschland auch seinen Beitrag für unsere Gesellschaft erbringen will, dann soll er eingebürgert werden. Früher war es sogar so, dass wir keinen Rechtsanspruch auf Einbürgerung hatten. Es war eine Ermessensbestimmung, das galt bis 1990. Das hatte man immer weiter aufgeweicht. Jetzt haben wir Rechtsansprüche. Jetzt sind die Aufenthaltszeiten reduziert worden. Es können bestimmte Aufenthaltszeiten auch anerkannt werden. Also nicht notwendig, dass man einen Daueraufenthaltstitel haben muss. Es können auch andere Aufenthaltszeiten, die rechtmäßig sind, zur Einbürgerung führen. Also es ist immer weiter aufgelöst worden und begründet wurde es in Teilen damit, dass gesagt wurde, nein, am Anfang muss eigentlich die Einbürgerung stehen, nämlich der Integration, nämlich nur dann, wenn man sich wirklich als Deutscher fühlt, dann ist man auch bereit, sich richtig in unsere Gesellschaft zu integrieren.
Mal für alle Zuhörer zum Mitmachen, hier ist eine Frage aus dem Berliner Einbürgerungstest. Welches ist ein Bezirk von Berlin? Altona, Prignitz, Pankow oder Mecklenburgische Seenplatte? Aber es gibt ja auch Meldungen, dass selbst bei diesen Tests noch getrickst wird und auch bei den Sprachtests getrickst wird, indem man mit einem fremden Personalausweis hingeht und den Test einfach für jemand anderes macht. Wie groß ist aus Ihrer Sicht diese Dunkelziffer des Betruges?
Ich glaube, die Dunkelziffer ist schon relativ groß, weil natürlich auch gespart wird bei den Behörden, wo es Aufsichtspersonal gibt, wo Mitarbeiter der Behörden einfach nur als Vertreter zur Verfügung stehen und nicht wirklich eingeführt sind in das Staatsangehörigkeitsrecht und das Prüfungswesen. Ich denke, wir haben es hier schon zu tun mit einer deutlichen Dunkelziffer. Dazu kommt, das muss man auch offen sagen, wir haben in Deutschland durchaus auch ein Korruptionsproblem. Ich hatte es früher häufiger erleben müssen bei deutschen Auslandsvertretungen, wo auch derartige Prüfungen für die Einreise nach Deutschland im Rahmen des Familiennachzugs abzuleisten sind. Also nicht für die Einbürgerung, sondern für die Einreise nach Deutschland und wo auch ab und an Geld unter der Tischplatte weitergereicht wurde. Das ist ein Problem. Ich glaube, dass die Polizeibehörden dies wissen und wissen sollten. Aber es ist letztendlich, ich denke mir, ein Problem, das politisch nicht gerne thematisiert wird, weil die Einbürgerung derzeit politisch gewollt ist und im Vordergrund steht und nicht der Missbrauch und nicht der Betrug.
Was passiert denn, wenn eine eingebürgerte Person später dann schwerst straffällig wird oder extremistisch wird, religiös-fundamentalistisch extremistisch beispielsweise oder verfassungsfeindlich? Ist es möglich, die Staatsbürgerschaft dann wieder abzuerkennen?
Also eine Aberkennung der Staatsangehörigkeit ist grundsätzlich in Deutschland nicht möglich. Ich sage grundsätzlich, das ist auch die Historie aus dem Dritten Reich, weil während des Nationalsozialismus politisch unerwünschte Personen jedenfalls mit jüdischem Hintergrund, ausgebürgert wurden. Das sollte nie wieder passieren. Wir haben allerdings im Staatsangehörigkeitsrecht die Möglichkeit, Menschen mit einer doppelten Staatsangehörigkeit, die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen. Der Grundsatz, Menschen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen, war vor dem Hintergrund auch nur zu verstehen, dass niemand in die Staatenlosigkeit fallen sollte. Das heißt also, bei Personen mit einer doppelten Staatsangehörigkeit ist es rechtlich möglich, ihnen die Staatsangehörigkeit auch wieder zu entziehen. Allerdings ist dies derzeit nicht die wirkliche Praxis. Auch selbst nicht in Fällen des Betruges und der Täuschung.
Wir haben ja eingangs eine neue Kampagne der SPD in Berlin-Neukölln gehört für Einbürgerungen. Die Partei Die Linke geht noch weiter, nicht nur in Berlin, wie schon bekannt, sondern jetzt auch auf Bundesebene, fordert Die Linke das Wahlrecht für Ausländer ohne deutsche Staatsbürgerschaft, wenn sie mindestens 5 Jahre in Deutschland gelebt haben. Werden Migranten immer mehr zu einer politischen Zielgruppe?
Natürlich werden sie zu einer politischen Zielgruppe. Das fing schon in den 80er und 90er Jahren an, dass die SPD das Ausländerrecht und das Staatsangehörigkeitsrecht liberalisieren wollte. Politisch hat sie der CDU vorgeworfen, die CDU würde neue Wähler kreieren und schaffen durch den Zuzug der deutschen Spätaussiedler aus Russland bzw. aus den Bereichen der ehemaligen Sowjetunion. Die SPD setzte auf die schnelle Einbürgerung, wie gesagt, das schon Ende der 80er und in den 90er Jahren mit den verschiedenen Änderungen, insbesondere mit der Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts 1999. Und das geht jetzt in einem Turbo-Ausmaß weiter. Wir haben 305.000 Einbürgerungen jetzt im letzten Jahr gehabt in nur 14 Ländern. 2 Länder zählten ja oder haben die Daten noch nicht abgeliefert. Und das ist eine Verdreifachung gegenüber 1991. Und Sie dürfen nicht vergessen, wir haben auch seit 1999 bzw. 2000, als das Reformgesetz in Kraft hat, das Jus Soli. Das Jus Soli bedeutet, die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt mit Geburt auch das Kind von ausländischen Eltern, wenn die ausländischen Eltern sich rechtmäßig über einen längeren Zeitraum in Deutschland aufgehalten haben. Das läuft also noch neben der Einbürgerung, dieses Jus Soli-Recht. Mhm. Und das führt dazu, dass natürlich die deutsche Staatsangehörigkeit auch weiter vererbt wird. Damit sind wir also nicht nur bei einem Einbürgerungsthema, dass eben wir jetzt über 300.000 Einbürgerungen im Jahr haben, sondern generell beim Staatsangehörigkeitsthema, weil auch über das Jus Soli Kinder die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen können, deren Eltern sich nur einige Zeit in Deutschland aufhalten. Und damit vergrößern wir natürlich auch den Teil der Menschen in Deutschland mit deutscher Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund.
Die Einbürgerungen folgen ja auch den Zuwanderungsbewegungen. Der Grund für diesen aktuellen Rekord ist ja eben, dass 2015 fortfolgende jetzt entsprechend 5 Jahre her ist. Dann kommen die Geburten, die Sie gerade angesprochen haben. Dann kommen eben die Forderungen danach, dass das noch schneller geht und dass sogar Menschen ohne Staatsbürgerschaft wählen sollen. Das führt ja in der Konsequenz dazu, dass diese Wählergruppe auch mächtiger wird. Welche Auswirkungen wird das auch für nicht-migrantische oder auch nicht-muslimische Deutsche haben?
Das wird letztendlich bedeuten, dass Menschen mit einem Migrationshintergrund und vor allem Menschen mit Migrationshintergrund aus den jetzigen Hauptzuzugsgebieten, und das ist Syrien, Nordafrika und die Türkei, wichtigen politischen Einfluss auf Regierungsentscheidungen oder auf politische Entscheidungen in diesem Land haben. Das heißt also, die bisherigen Deutschen, die ethnischen Deutschen, diejenigen, die bisher jedenfalls nur eine Staatsangehörigkeit haben, weil sie als Deutsche geboren wurden, werden bei diesen politischen Entscheidungen möglicherweise durch Migranten mit deutscher Staatsangehörigkeit überstimmt werden.
Deutschland bürgert also inzwischen über 300.000 Menschen pro Jahr ein. Im Jahr 2027 könnte dann die nächste große Einbürgerungswelle kommen. Dann wären die Ukrainer dran. Der Krieg begann 2022 und die 5-Jahresfrist wäre dann 27 abgelaufen. Aus der CDU gibt es derzeit Forderungen für die Verschärfung des Einbürgerungsrechts. Ob das mit der SPD zu machen ist, bleibt abzuwarten. Darüber sprachen wir mit Hans-Georg Maaßen. Vielen Dank.
Sehr gerne, Herr Gollmann.
Das war's jetzt schon fast mit Kontrafunk 1820. Ich habe jetzt noch zwei Meldungen aus dem Bereich des politischen Linksextremismus für Sie. Ganz aktuell, Daniela Klette ist vom Landgericht Verden zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Sie wurde schuldig gesprochen, gemeinsam mit Burkhard Garwick und Ernst Volker Staub zwischen 1999 und 2016 bewaffnete Überfälle auf Geldtransporter und Supermärkte begangen zu haben. Das Trio soll dabei mehr als 2 Millionen Euro erbeutet haben. Schwerer Raub, erpresserischer Menschenraub, Verstöße gegen das Waffengesetz, das waren die Punkte, wegen denen sie schuldig gesprochen wurde. Sie gilt als RAF-Terroristin oder wird auch als ehemalige RAF-Terroristin bezeichnet. Im Gerichtssaal soll deswegen Tumult ausgebrochen sein, weil es dort Unterstützer von Daniela Klette gegeben hat. Die linksextreme Szene ist also wütend wegen der Verurteilung der RAF-Terroristin. Aber es gibt auch Grund zum Jubeln. Ein Mitglied der Hammerbande kommt vorzeitig aus der Haft frei. Das hat der Bundesgerichtshof nun entschieden. Es geht um Lina E. Details dazu gibt es gleich bei uns in den Nachrichten. Ich darf mich für heute verabschieden. Ich bin Benjamin Golmer. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an unseren Produktionsleiter Andreas Horn und an unsere leitende Redakteurin Katharina Schmieder. Ich habe jetzt noch zwei Hinweise auf unser Programm. Um 21 Uhr kommt unsere Musikstunde. Da geht es um den Tenor Fritz Wunderlich. Viele seiner Interpretationen gelten bis heute als unerreicht. Jennifer Larry blickt in ihrer Sendung aber auch auf weniger bekannte Aufnahmen von ihm. Und ab 22 Uhr folgt dann das Österreich-Magazin. Themen unter anderem ein neuer Integrationskodex in Niederösterreich, die geplante Streaming-Abgabe der Bundesregierung und ein erschütternder Fall von Tierquälerei in Tirol. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend.